Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura, und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Also Evelyn, du hast mir gesagt, du möchtest heute darüber reden, wie man Fälle lösen kann, ohne den Sachverhalt zu kennen. Das ist natürlich ein bisschen kurz gegriffen.
Perfekte Einleitung.
Und du hast dich in einer Situation, die ich in einem Newsletter respektive Blogpost beschrieben habe, wiedergefunden. Vielleicht kannst du uns dafür ganz kurz Kontext geben.
Ich dachte, wir wollen, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Inhalt produzieren, also eher, wo Leute vielleicht sich was rausnehmen können. Und habe mich an meine
Was rausnehmen können, das ist gut.
Was rausnehmen können.
Nimm dir was raus.
Tipps für die Allgemeinheit.
Ja, ich verstehe.
Und habe dann halt an meine Examensklausuren gedacht, wie unfassbar ich aufgeschmissen war und wie ich aber trotzdem durchgekommen bin. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen so. Also ganz ehrlich, wir müssen uns nichts vormachen. Also ich glaube, die wenigsten starten damit irgendwie 100% Wissen oder mit 95%, mit 90, sondern es wird immer irgendein Themengebiet drankommen, im schlimmsten Fall, worauf man halt einfach gar keine Lust hat und auch einfach gar nichts weiß. Und da hilft das, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie man mit so Situationen umgehen kann.
Mhm. Okay. Ich denke, dass eine ganz ähnliche Situation diejenigen beschäftigt, die unter anderem diese Klausur, über die wir heute kurz sprechen wollen, mit mir zusammen gemacht haben. Denn da ist es so, dass man vielleicht von den einzelnen Aspekten dessen, was abgefragt wird, ein wenig Plan hat, aber schlicht die Menge an Bearbeitungshinweisen, Fallfragen etc. überwältigt. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch mit deiner Examenssituation kompatibel ist oder ob du auch dieses Gefühl hattest, aber wir werden jedenfalls heute dann in dem Kontext darüber reden, wie wuselt man sich natürlich auch durch solche Klausuren durch. Das ist das, wie du es beschrieben hast. Im Übrigen, kurzer Side-Tangent, mich hatte jemand gefragt, ob er dich mal anschreiben darf, zudem, so habe ich mich durchgewuselt, dein Post im Inner Circle. Habe ich gesagt, musst du selber entscheiden, aber jedenfalls kann er dich ja über die Community, kann er dich ja jedenfalls persönlich anschreiben, also ob er es tut, weiß ich nicht, aber fiel mir gerade so ein in dem Kontext, er fand das cool, dass du dich durchgewuselt hast.
Jetzt musst du mal den Kontext erklären, was will er denn wissen?
Ich glaube, wie du das gemacht hast und ich glaube, wie du mental mit der Situation umgegangen bist. Ich denke, darum geht es primär. Ja, ist ja egal, offensichtlich noch hinreichend. Aber gut, ich fand das ganz interessant, es fiel mir nur gerade ein. So, okay, worauf will ich hinaus? Also in solchen Klausuren, in denen man schnell das Gefühl hat, dass man sich in der Klausur nicht zurechtfindet, was kann man in der Zeit, was kann man da tun? Wie kann man die ersten Minuten sinnvoll verbringen? Und um einmal so den größeren Kontext zu geben, bevor wir uns das im Einzelnen anschauen, ist es ganz wichtig, dass man sich dann zunächst mit dem Bearbeitungsvermerk beschäftigt. Denn wenn man eine Klausur bekommt mit vielen Seiten Sachverhalt, mit vielen verschiedenen Rechtsfragen, mit Rechtsfragen, von denen man womöglich noch nie gehört hat oder wahrscheinlich noch nie gehört hat, dann ist es ganz wichtig, sich kurz einmal anzusehen, ob nicht durch den Bearbeitungsvermerk zumindest eine Eingrenzung getroffen wird, die das Ganze erleichtern kann. So, dann sieht man nämlich schon, okay, gibt es hier vielleicht Normen, Absätze, Sätze von Normen, die ich für die Klausur gar nicht brauche oder die ich gar nicht benutzen darf, womöglich auch. Und dann kann ich im Anschluss, nachdem ich diesen Eindruck gewonnen habe vom Bearbeitungsvermerk, mir einmal die Fallfragen ansehen, eine oder mehrere, mittlerweile sind es im Schnitt, so ich das beobachte, zwei, man hat dann zwei Fälle mit jeweils einer Frage, es können auch drei oder vier sein, werden uns gleich eine solche Klausur ansehen. Die schaut man sich als nächstes an und formuliert dann, und das ist etwas, was man trainieren muss, was nicht einfach ist, formuliert dann entweder gedanklich oder tatsächlich auf dem Papier bereits eine Antwort auf diese Fallfragen. Das ist etwas, was dem Gutachten sehr früh eine Struktur und ein System gibt, der man sich mich daran an der Antwort auf die Fallfrage orientieren kann, ergibt sich ganz oft auch schon das, was man prüfen muss. Und das ist jetzt abstrakt etwas schwierig zu verstehen, aber das schauen wir uns dann gleich bei den einzelnen Fallfragen an. Und so kann ich eigentlich bestmöglich die Analyse des Sachverhalts vorbereiten, weil ich dann schon mal weiß, okay, das ist mein Eindruck von Bearbeitungsvermerk und Fallfragen. Und dann kann ich im nächsten Schritt mir den ersten Satz des Sachverhalts ansehen. Das ist im Wesentlichen das, was ich mir überlegt habe, worüber wir sprechen können. Und damit vor allem dieser Überforderungssituation vorzubeugen, die einen erwartet, wenn man mehrere Seiten Sachverhalt ausgeteilt bekommt, wenn man sieht, okay, ich muss grundsätzlich erstmal alles prüfen, also diesen typischen Satz, alle aufgeworfenen Rechtsfragen sind gegebenenfalls hilfsgutachterlich in einem umfassenden Rechtsgutachten zu beantworten. Wenn man das liest, dann denkt man sich ja schon, okay, wenn ich jetzt auch noch 3, 4, 5 Fallfragen vielleicht habe, wie soll ich das eigentlich alles in der Zeit schaffen? Und deswegen so eine Strategie, die wir heute vermitteln wollen, dabei zu helfen, sodass man wirklich Schritt für Schritt vorgeht, ein bisschen Routine in die ersten Minuten der Klausur bekommt und dann merkt man, dass im Anschluss die Arbeit mit dem Sachverhalt doch nicht ganz so schlimm ist, wie man anfangs vielleicht noch dachte. So, that being said, habe ich mal eine Klausur rausgegriffen. Eine Klausur, Evelyn, mit der du dich ja dann auch demnächst befassen wirst müssen. Genau genommen, so viel können wir ja sagen, genau genommen am 3. Mai ist die erste Klausur. Am 3. Mai darfst du dich mit dieser Klausur auseinandersetzen. Jetzt bist du natürlich in der günstigen Situation, Bearbeitungsvermerke und Fallfragen schon zu kennen und ein bisschen meine Gedanken nachzuvollziehen, was dich nicht davor schützt, den gesamten Sachverhalt ja noch bearbeiten zu müssen. Also insofern, das ist Klausur 1 des Bootcamps, da muss man sich dann mit befassen. Okay, also wir gehen das mal zusammen durch und eventuell hast du ein paar Ideen dazu. Es geht aber jetzt gar nicht so stark darum, was für Ideen wir beide haben, sondern eher diese Struktur einzuhalten, diese Vorgehensweise, diese Schritt-für-Schritt-Abfolge, dass man die selbst in der Klausur abfahren kann. Also, wie eben beschrieben, Bearbeitungsvermerk, ja, der gilt hier oder der galt hier in dieser Examensklausur für alle Aufgaben und lautet die 312 bis 312k, 355 bis 361 BGB sowie Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes sind nicht zu prüfen. So, das ist der Bearbeitungsvermerk. Und das ist wichtig, denn an der Stelle schon festzustellen oder vielleicht auch zu merken und einmal durchzuatmen. Denn wir haben jetzt gerade, wir sitzen jetzt im Prüfungssaal oder wo auch immer heute Kandidatinnen und Kandidaten schreiben müssen. Das ist ja oft leider nicht mehr der Prüfungssaal, sondern ein Schützenverein. Also da sitzen wir jetzt und wir haben jetzt ganz viele Blätter Papier ausgeteilt bekommen und dann lesen wir den Bearbeitungsvermerk und der sollte uns eigentlich ein Stück weit mehr Sicherheit, Zuversicht mit Blick auf die Klausur vermitteln. Dafür müssen wir aber Deutungshypothesen aufstellen. Wir müssen uns also fragen, was soll das eigentlich bedeuten? Was will man da von uns? Evelyn, jetzt natürlich du so ein bisschen gefragt. Also wenn man jetzt sieht, okay, 312 bis 312k, also diese Widerrufsvorschriften, 355 bis 361, steht da der ganze Kram alles drin. Unkündigungsschutzgesetz soll man nicht prüfen. Was sind so Sachen, die dir dann durch den Kopf gehen? Also würdest du sagen, dadurch wird gerade was anderes möglich, an das ich dann denken könnte, oder wird für mich schon so ein bisschen klar, in welchem Fach vielleicht diese Klausur spielt? Also ja, was sind so Gedanken, die du dir dazu machen würdest in der Klausur?
Also bei der Kündigungsschutzklage denke ich an Arbeitsrecht.
Ja, das habe ich auch getan, genau. Und bei diesen ganzen Widerrufsvorschriften?
Verbrauchersachen, also dass man da ein Unternehmen hat.
Ja.
Und irgendwie noch ein Verbraucher, was mir irgendwie nicht so viel Sinn ergibt mit der Kündigungsschutzklage.
Hast du eine Idee, wie du vielleicht Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis aufs Arbeitsrecht übertragen könntest?
Absolut gar keine Ahnung.
Ja, macht ja nichts. Kannst du ja im Übrigen auch rausschneiden.
Nein, das bleibt drinnen.
Okay, na gut, da war es so. Also, du hast das Arbeitsrecht angesprochen wegen der Nicht-Anwendbarkeit, will ich gar nicht sagen, aber du solltest es jedenfalls nicht anwenden, das Kündigungsschutzgesetz. Auch ja, der Arbeitsvertrag halt, ist ein... Bitte?
Genau, das klingt dann halt immer, wenn irgendwas ausgeschlossen ist, dann klingt das halt immer so danach, dass es irgendwie eine Ähnlichkeit besteht. Also wenn man einen Sachverhalt hat, dann denkt man vielleicht an das und das. Und damit man halt eben nicht auf den falschen Weg geht, wird das halt ausgeschlossen.
Richtig. Und man erkennt als jemand, der die Klausur stellt, an, dass die Kandidatinnen daran denken konnten. So. oder daran denken sollten vielleicht. Und der Verbrauchervertrag oder andersrum, der Arbeitsvertrag ist auch nur ein Verbrauchervertrag. Ne? Also im Arbeitsrecht ist es so, wenn man einen Arbeitsvertrag schließt, dann wird der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin als Verbraucher tätig, ja, oder tritt als Verbraucher in Erscheinung, während der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin als Unternehmer in Erscheinung tritt. So. Und so passt das auch zusammen, weil man dann gegebenenfalls selbst bei Arbeitsverträgen die Anwendbarkeit der Widerrufsschutzvorschriften oder der Verbraucherschutzvorschriften mit dem Widerruf dann möglich macht. Das ist der Kontext, den man da in dem Fall ziehen kann. Und gerade wenn ich sehe, okay, Widerruf ist ausgeschlossen, vielleicht sind ja andere Gestaltungsrechte möglich. Was ist das simpelste Gestaltungsrecht, was du dir beim Arbeitsvertrag vorstellen kannst?
Rücktritt.
Nee, die Kündigung.
Ah.
Gut.
Das wird rausgeschnitten.
Ja, läuft. Okay, so haben wir drüber gesprochen. Also viel mehr muss man sich eigentlich in dem Kontext auch gar nicht klar machen. Man hat jetzt nämlich einen Kontext für die Klausur. Mhm. Und man sieht, okay, es ist offensichtlich ein Verbrauchervertrag geschlossen worden. Ich soll die Kündigungsschutzvorschriften nicht prüfen, also soll dieser Verbrauchervertrag womöglich ein Arbeitsvertrag sein. Ich kann mir jetzt schon mehr unter dem Fall vorstellen. So, das ist jetzt, bevor ich wirklich mich mit den mehreren Seiten Sachverhalt befasst habe, mache ich mir diese Gedanken, weil ich einfach den Bearbeitungshinweis, den Bearbeitungsvermerk als erstes lese. So, schauen wir uns die Fallfragen an. Es sind 4 an der Zahl. Die erste Fallfrage lautet, hat W gegen T einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von 15.000 Euro wegen der Wegnahme des Zahngoldes? So. Also es geht ganz offensichtlich um einen Zahlungsanspruch. Davon gibt es allerdings viele. Ja, also wenn man in der Klausur sitzt und Fallfragen bekommt, bei denen man nur erkennen kann, das Anspruchsziel ist Zahlung, ist einem damit nicht wirklich geholfen. Ja. Aber wenn wir uns jetzt den Rest der Fallfrage ansehen, dann erkennen wir, dass dieser Zahlungsanspruch irgendwas zu tun hat mit der Wegnahme des Zahngoldes. Ja. Und bei einer Wegnahme, woran würdest du da denken? Wenn jemand Zahngold wegnimmt, hat ja schon so ein bisschen so eine Wertung.
Ich verwechsel die, glaube ich, immer 812 oder 823.
Also du meinst eine unerlaubte Handlung?
Mhm.
Ja, das wäre dann die 823 fortfolgende. Wenn die einen Vertrag haben, W und T, wäre das eine Pflichtverletzung aus dem Vertrag oder aus dem Schuldverhältnis, sollte ich sagen. Wie gesagt, Wegnahme klingt für mich, als würde dabei eine Wertung getroffen, weswegen man ja wohl die 15.000 Euro auch haben möchte. Und da wir 15.000 Euro haben und damit über 5.000 Euro Streitwert liegen, woran könnten wir dann noch denken?
Ich weiß doch, dass ich in ZPO grauenhaft bin.
Das ist nicht die ZPO, es ist das GVG.
Gehört aber alles zur ZPO.
Gehört alles zum Zivilprozessrecht.
Ja.
Gut. Also, wenn wir Streitwert von 5.000 Euro oder mehr haben, oder über 5.000 Euro, sollte ich sagen, wo wird dann verhandelt? Vor den Landgerichten. Du schneidest einfach nach Belieben raus.
Nein, es ist okay.
Okay, gut. Du musst das für dich entscheiden. Ich finde die Transparenz für dich gut. Also, 823 hast du genannt. Jetzt haben wir Wegnahme gesehen. Da könnte ich mir auch eine Kombination aus beidem vorstellen. 823.2 in Verbindung mit einem Schutzgesetz, nämlich 242.1 StGB. Ja, was ist Zahngold?
Aber eine blöde Frage. Also ist eigentlich der Gedanke blöd? Also ich denke wirklich, Wegnahme denke ich immer an Deliktsrecht.
Ja, sollst du ja auch.
Korrekt, okay.
Also ich denke aber eigentlich erstmal bei Wegnahme an Diebstahl. Und dann denke ich im Zivilrecht ans Deliktsrecht. Mhm. Aber da ich die beiden ja, wie wir gerade gesehen haben, kombinieren kann, denke ich an beides.
Okay.
Weil ich ja, 242.1 ist ja ein klassisches Schutzgesetz im Sinne von 823.2. Ja, dann denke ich an beides im besten Fall. Ja, und dann geht es um Zahngold. Kannst du dir was unter Zahngold vorstellen? Das ist jetzt keine rechtliche Frage. Was ist Zahngold?
Naja, der Ersatz, also man hat keinen Zahn mehr und dann wird dieser ersetzt mit einer Goldplombe.
Richtig. Und was denkst du, wie man daran Eigentum erwirbt? Wie geht sowas? Und wie ist sowas überhaupt eigentumsfähig? Wäre ja auch noch eine Frage, ne? Also kann man da Eigentum dran erwerben oder geht das nicht? Oder wie erwirbt man daran Eigentum? Hast du da ein Gefühl für?
Böse gerade, weil das diese Frage mir in der mündlichen Prüfung mein Genick gebrochen hat.
Ah, ist doch hervorragend. Schön, dass wir nochmal drüber reden.
Ja, schön, also alte Traumata wieder hervorbringen.
Das Schöne ist, du brauchst darauf hier keine Antwort finden, weil du sofort merkst, dass das kein tatsächlich einfacher Fall ist. Damit es deutlich eher einem Problemfall ähnelt und dass man in der Klausur drüber reden muss, ob man überhaupt daran Eigentum erwerben kann. Stichwort Eigentumsfähigkeit und die Eigentumslage daran natürlich gleichzeitig auch interessant sein könnte oder streitig. Also insofern Zahngold kein typischer beweglicher Gegenstand, aber auch kein typischer unbeweglicher Gegenstand. Ne? Das macht es halt dann so schwierig. Und deswegen merkt man, okay, ist eine Abweichung vom Normalfall oder vom einfachen Fall, muss ich eventuell drüber reden. Ja, das ist das, was man hier aus der Fallfrage eventuell noch herauslesen kann. Gucken wir uns die zweite Fallfrage an. Ist die fristlose Kündigung des T wirksam? Ja, hier ist halt Full Circle dann zurück zum Bearbeitungsvermerk. Denn beim Bearbeitungsvermerk sollten wir ja Kündigungsschutzgesetz ausklammern und wir hatten gesehen, die Widerrufsvorschriften sind ausgeschlossen, aber eventuell kommt ja ein anderes Gestaltungsrecht in Frage, nämlich die Kündigung. Und jetzt sollen wir prüfen, ob diese fristlose Kündigung, die das Gesetz als außerordentliche Kündigung bezeichnet, ob die wirksam ist. Und das Tolle, und deswegen hatten wir am Anfang kurz drüber gesprochen, das Tolle an solchen Fallfragen ist, dass man direkt auf die Fallfrage antworten kann und auch sollte. Ne? Indem man einfach sagt, okay, ich formuliere jetzt erstmal aus dieser Frage einen Aussagesatz, der lautet, die fristlose Kündigung des T ist wirksam, Komma. Und dann wenn. So. Und dann muss man natürlich überlegen, okay, welche Voraussetzungen sind denn an eine wirksame, fristlose Kündigung zu stellen? Hier wieder dein Einsatz, Evelyn. Wo finde ich was zur fristlosen Kündigung oder zur außerordentlichen Kündigung im Arbeitsrecht und im Dienstvertragsrecht?
Im BGB.
Im BGB und wo da? Hat ja relativ viele Paragraphen, das BGB.
Lass mich gucken.
Da kannst du ja die Pause dann rausschneiden. Ist doch toll. Und dann kannst du so tun, als hättest du es sofort gefunden.
Nein. Wir zeigen, dass auch Leute, die keine Ahnung haben, das Examen bestehen können.
Das gefällt mir gut. Das finde ich ist schön. Du meinst Leute, die sich durchwuseln können?
Ja, die sich durchwuseln können. Ja, ist okay. Ich hatte keine Ahnung von Arbeitsrecht und ich bin durchgekommen.
Das ist dumm.
Jetzt bin ich schon in den Tausender. Das ist wahrscheinlich nicht.
Bisschen weit.
Oh, irgendwo in dem schuldrechtlichen Teil bestimmt.
Wo ist denn das Dienstvertragsrecht?
600 noch was?
600 noch was?
Ich hab's. Dienstvertrag 611a ist der Arbeitsvertrag und dann gibt's
den. Und wo ist die Kündigung?
Die Kündigung ist bei 622 ist Kündigungsfristen bei Arbeitsverträgen, dann ist 623 Schriftform der Kündigung, fristlose Kündigung, aus wichtigem Grund, 626?
Ja, 626. Man könnte also so formulieren, die fristlose Kündigung des T ist wirksam, wenn die Voraussetzungen des 626 Absatz 1 BGB gegeben sind. Und ohne dass man den Fall gelesen hat, kann man also schon sich ganz grob vorstellen, eigentlich nicht mal ganz grob, sondern sehr konkret schon vorstellen, was man prüfen muss.
Und siehst du, man kommt auch durch die Idiotenwiese, kommt man auch auf den Anspruch.
Total. Ja, kommt man natürlich auch über das Inhaltsverzeichnis, aber jedenfalls mit den zulässigen Hilfsmitteln. Also wir haben eine sehr präzise Fallfrage, ist nicht offen gestellt, ne? Das krasse Gegenteil davon, oder Gegenbeispiel wäre, wie ist die Rechtslage? Ne? Da muss man quasi, hat man viel, viel breitere Möglichkeit, nach links und rechts zu prüfen. Hier geht es einfach nur darum, auf die Fallfrage zu antworten. Haben wir gerade getan. Frage 3. Hat W. unterstellt, die Kündigung ist wirksam, gegen T. einen Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe? Hast du schon mal über Vertragsstrafen nachgedacht?
Ich wurde diesen, ich bin diesem Thema bis jetzt in meinem Leben sehr erfolgreich ausgewichen, von daher nein.
Klasse. Ich sag dir was zur Vertragsstrafe. Du denkst dabei immer an AGB und du denkst an die arbeitsrechtlichen Besonderheiten, die man bei AGB berücksichtigen muss. 310 Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz. Denn das Problem bei Arbeitsvertrag und auch beim Dienstvertrag ist, dass man ein Druckmittel braucht, um den Schuldner zum Arbeiten zu bewegen. Und das Problem ist, dass man nämlich die Arbeitsleistung nicht vollstrecken kann. Das steht in der ZPO. In 888 Absatz 3 ZPO steht drin, man kann die Arbeitsleistung nicht vollstrecken. Also man kann faktisch nicht zum Arbeiten zwingen. Deswegen brauchen wir ein Druckmittel. Und deswegen geht man mit den Arbeitgebern bei der Vertragsstrafe etwas großzügiger um und sagt, nicht jede Vertragsstrafe ist gleich verboten. Deswegen muss man bei 309 Nummer 6 BGB, das ist die Vertragsstrafenregelung für das Klauselverbot bei AGB, darf man da etwas großzügiger mit dem Arbeitgeber sein. Das muss man sich, diese Fragen muss man sich stellen im Arbeitsrecht bei Vertragsstrafen. So. Wichtig, durch diesen Einschub unterstellt, die Kündigung ist wirksam. Das heißt nicht, dass du bei Frage 2 zum Ergebnis kommen musst, dass die Kündigung wirksam ist. Das setzt nur oder das stellt nur sicher, dass alle Bearbeiterinnen und Bearbeiter im selben Boot sitzen, wenn sie Frage 3 beantworten. Ja. Das hat nichts damit zu tun, ob die Kündigung wirksam ist oder nicht. Aber alle sollen da wieder im selben Boot sitzen und auch die gleichen Chancen haben, die Frage zielführend zu beantworten.
Aber aus deiner Erfahrung her
habe ich tatsächlich keine nicht rauslesen können, ob das so ist. Also ich sage nein. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Hm. Scheint mir nicht so zu sein. Habe ich auch früher immer gedacht. Okay. Bereit für Frage 4? Da hast du es auch schon geschafft.
Ja.
Ist T an den Aufhebungsvertrag gebunden? Auch diese Fallfrage ist nicht offen formuliert, sondern auf den Punkt. Das heißt, man kann auf die Fallfrage wieder antworten mit T ist an den Aufhebungsvertrag gebunden, wenn. So, jetzt wissen wir natürlich noch nicht genau, welche Voraussetzungen an die Bindung an den Aufhebungsvertrag in unserem Fall zu stellen sind. Wir wissen aber, dass man grundsätzlich Aufhebungsverträge schließen darf. So, das ergibt sich auch aus dem Gesetz. Du hast die Norm eben auch schon angesprochen. 623 BGB. Magst du uns den mal vorlesen?
Moment. Schriftform der Kündigung. Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.
Ja, da wird der Aufhebungsvertrag in Form des Auflösungsvertrags sogar ausdrücklich angesprochen. Also, darin erkennt man, okay, man kann kündigen, man kann aufheben lassen, ist beides grundsätzlich erstmal zulässig. In beiden Fällen ist es so, oder auch in Fällen des Aufhebungsvertrages, genauso wie eben bei der Vertragsstrafe, liegt es nahe, dass man dafür AGB verwendet. Und wenn man sich in einen Aufhebungsvertrag als Arbeitnehmer reinschwatzen lässt, gibt es eine Möglichkeit, von diesem Aufhebungsvertrag wieder loszukommen. Was würdest du sagen, was ist die Möglichkeit, für etwas loszukommen, wenn man in etwas hineingeredet wurde? Was kann man dann für ein Gestaltungsrecht wählen? Ja, die Anfechtung. Also wir wissen es zwar noch nicht genau, weil wir den Sachverhalt nicht kennen, aber es kann sein, dass unser Obersatz lauten würde, T ist an den Aufhebungsvertrag gebunden, wenn der Aufhebungsvertrag nicht angefochten werden kann, wenn er nicht anfechtbar ist. Jo. Also das ist alles, was man in diesen ersten Minuten der Klausur machen muss. Ja, ich weiß auch, dass das jetzt alles sehr einfach geklungen hat und dass das auch nicht jeder vielleicht direkt so verknüpfen kann, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich mache das ja auch schon ein paar Jahre länger als die meisten, die das hier hören. Das ist deswegen auch vollkommen okay. wenn man da nicht auf alles direkt kommt und da ein bisschen Zeit für braucht, aber entscheidend ist meines Erachtens, dass man das übt und das kann man im Vorhinein in den Examensklausuren machen, sollte man aber insbesondere in den Examensklausuren machen, damit man sich auch von einem langen Sachverhalt und vielen Fallfragen nicht verrückt machen lässt. Das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag.
Hast du dazu noch Ergänzungen oder Rückfragen oder irgendwas, was du doch sagen möchtest?
Ich glaube, ich weiß jetzt wirklich, mich würde es mal wirklich interessieren, wie es andere gemacht haben. Weil
du
ich
wirst es ja live erleben.
Nee, ob Leute, also wie Leute Sachverhalte bearbeiten. Also ich kannte ja deine Mining-Methode und habe ja mir das ja eingetrichtert. Ja. Von Anfang an den Bearbeitervermerk, dann die Fallfrage, dann erst den Sachverhalt und dann sofort meine Notizen nebendran hinzuschreiben. Und das hat mir unfassbar viel Sicherheit gegeben in der Examensklausur. Und ich weiß nicht, ob viele Leute sehr blöde Fehler machen, weil sie halt sich durch das, also sie lesen halt zuerst den Sachverhalt und schießen sich halt schon auf eine Sache ein. Und ignorieren dann damit irgendwie so ein bisschen den Sachverhalt und also den Bearbeitervermerk und die Fallfrage, weil das dann zu ihrer eigenen vorformulierten Anfangslösung nicht passt.
Ja, ist korrekt. Ja. So, also von daher muss man glaube ich, oder ist die einzige Möglichkeit, wirklich gut mit Sachverhalten umzugehen, die ich lehre. Das sage ich nicht nur, weil das meine Methode ist, sondern weil ich einfach nichts Besseres gefunden habe in all der Zeit. Und mir auch niemand hergekommen ist und hat gesagt, ja, ich habe auch eine bessere Lösung. Also insofern nochmal der Appell, das auszuprobieren, Satz für Satz durch den Sachverhalt zu gehen, sich eine Tabelle mit mittlerweile, würde ich sagen, 3 Spalten, früher habe ich gesagt, 2 Spalten zu erstellen, sich eine Notiz zu machen in der linken Spalte zu dem, was der Sachverhalt sagt, ein Stichwort rausgreifen und rechts dann hinschreiben, woran man dabei denken soll. Und wenn man eine dritte Spalte ganz rechts verwendet, dann dort noch die entsprechende Norm reinschreiben. Dann hat man am Ende in der dritten Spalte alle Normen auf einen Blick, wenn man in die dritte Spalte nur Normen schreibt. Ja, das kann man trainieren, dann ist man ziemlich schnell darin. Und die Antwort auf die Frage, dauert das nicht viel länger, ist nein, weil man nämlich die Gliederung viel besser vorbereitet hat und weil man viel weniger nachdenken muss, wenn man die Gliederung und Lösungsskizze schreibt, weil man den Sachverhalt einmal komplett durchdacht hat und alles Mögliche erwogen hat. Und das kostet einmal einen Tick mehr Zeit, aber danach kann man sicher sein, dass man ihn lückenlos erfasst hat. Jo. Aber dazu gab es auch gestern noch ein Video auf dem Kanal. Zwar ein altes Video, aber wir hatten sonst keine Verwendung mehr für den guten alten Workshop, mit dem alles begann. Deswegen, kann man sich das da nochmal anschauen und bekommt dann ein ganz gutes Bild dazu.
Ja, das verlinke ich, weil wie Leute wissen, wie ich mich durchgewuselt habe, ohne irgendwelche richtigen Probeexamensklausuren zu schreiben, damit.
Ja,
genau. Also sehr viele Sachverhalte halt einfach analysiert und Bearbeitervermerke und das hilft nicht durchzudrehen, wenn man was nicht kennt. Ich glaube, das ist bei vielen das Problem. Die denken, man müsste irgendwie alles sich auswendig reinkloppen. Und wenn man irgendwie eine Abweichung hat, dann irgendwie brennt die Hütte.